dass man sich mit den Personen beschäftigt, die vor einem stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Richter. Aber das gehört in gewisser Weise zu einer Entwicklung des Menschen, dass man Grenzen auslotet. Und das dann die jungen Leute in die Vorschulen hören von an, denen das tatsächlich passiert ist, da bleibt schon was hängen. Wenn man bei uns in den Schwurgerichtssaal reingeht, also das ist schon sehr beeindruckend, auch von der Atmosphäre. Und das nehmen auch die Schülerinnen und Schüler durchaus mit.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wir sind wieder in unserer Nachbarschaft unterwegs, in einem Gebäude, das ich bis zu dieser Podcast-Aufnahme nur von außen gekannt habe. Man muss auch sagen, dass man dieses Gebäude oft nicht mit sehr viel Positivem verbindet. Meist kommt man nämlich hierhin, wenn unschöne Dinge passiert sind, wie zum Beispiel Gewalt oder ein Raub. Die Rede ist vom Landesgericht Linz. Das schmucke Gebäude steht rechts gegenüber dem Ordensklinikum Elisabethinen und vom D-Bau hat man einen schönen Blick auf das Landesgericht, auf dessen Vorplatz sich an Verhandlungstagen viele Menschen aufhalten. Im Innern des Hauses gibt es natürlich nicht nur die Verhandlungssäle, die man aus Film und Fernsehen kennt, sondern auch jede Menge andere Räume. Und hier arbeiten viele Menschen, unter anderem natürlich auch Richterinnen und Richter. Was ein Richter den ganzen Tag so macht, was der Reiz an diesem Beruf ist und was ein Gericht mit Präventionsarbeit zu tun hat, dies und vieles mehr erzählt uns heute unser Gast, Magister Walter Eichinger. Herzlich willkommen im Podcaststudio.
Dankeschön für die Einladung bei Ihnen beiden. Es freut mich sehr, heute da zu sein und ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem wir heute sprechen, darf ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Strafrichter, wohnen in Grammerstetten und Sie haben uns erzählt, dass Sie während Ihrer Schulzeit im Aloysianum in Linz leidenschaftlich gerne fotografiert haben und sogar ein kleines Fotolabor zu Hause eingerichtet haben. Da stellte sich die Frage, ob Sie wohl Fotograf werden, aber das hat sich dann doch anders ergeben. Sie haben sich für ein Jus-Studium an der Johannes Kepler-Universität hier in Linz entschieden und haben sich dieses Studium unter anderem als Taxifahrer auch finanziert. Heute arbeiten Sie als Jugendstrafrichter. Sie befassen sich also mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einer Straftat beschuldigt werden und sind außerdem Vizepräsident des Landesgerichtes Linz. In dieser Funktion sind Sie auch für die Ausbildung der Richteramtsanwärter und Anwärterinnen tätig und engagieren sich in der Präventionsarbeit, von denen Sie uns dann bestimmt noch erzählen werden. Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder und in Ihrer Freizeit, haben Sie uns auch erzählt, gehen Sie gerne wandern, Sie reisen gerne und verbringen viel Zeit mit Ihrer Familie. Lieber Herr Eichinger, schön, dass Sie heute bei uns hier sind.
Dankeschön für die Einladung.
Wie würden Sie den Beruf, also Ihren Beruf als Richter oder man sagt auch Rechtspfleger, stimmt das?
Wir im akademischen Bereich sind Richter. Es gibt sehr wohl Rechtspfleger, die sind vorwiegend am Bezirksgericht. Das sind Maturanten, Maturantinnen, die dann eine gerichtsinterne Ausbildung durchlaufen und in verschiedenen Bereichen dann quasi Richtertätigkeit machen, jedenfalls Entscheidungen treffen, die für die Personen, für die rechtssuchende Bevölkerung auch wichtig sind. Beispielsweise im Grundbuch sind fast ausschließlich die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger tätig, auch im Außerstreitbereich, in weiten Teilen des Außerstreitbereichs, Exekutionsbereichs, Firmenbuch. In all diesen Bereichen haben wir Rechtspfleger eingesetzt.
Und Sie sind Richter und wie würden Sie Ihren Beruf beschreiben?
Der Richterberuf ist ein sehr fordernder, interessanter Beruf. Neben der fachlichen Expertise, die man als Richter ohnehin haben muss, der Fortbildungswilligkeit, sage ich mal, ist es gerade für uns Strafrichter wichtig, wenn wir Beschuldigte vor uns haben, dass man hinter die Person schaut, dass man sich die Person anschaut, wieso ist es zum angeklagten Delikt gekommen, dass man sich mit den Personen beschäftigt, die vor einem stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Richter, denn am Ende des Tages, am Ende einer Verhandlung, müssen wir aufstehen, müssen das Urteil verkünden und müssen dann die Hard Facts sozusagen parat haben. Und da ist einfach für uns auch wichtig, dass wir schon während der Verhandlung auch schauen, wer steht vor uns, um dann am Ende des Tages, am Ende der Entscheidung der Gesetzgeber sagt, Tat- und schuldangemessene Bestrafung im Fall eines Schuldspruchs finden. Aber als Richter ist es auch wichtig, vor allem, dass ich auch schaue, wie bringe ich den Burschen, das Mädel wieder auf die Spur und kann eben als Richter abseits der Strafe als solches mit vielen begleitenden Maßnahmen arbeiten. Ich kann Bewährungshilfe anordnen, ich kann irgendwelche Weisungen anordnen, dass der Beschuldigte arbeiten geht oder ein Antigewalttraining macht, wenn es um ein Delikt gegen Leib und Leben geht und ähnliche Dinge. Also da muss ich als Richter sehr, sehr, sehr genau auf den Menschen schauen.
Und wir haben ja vorher schon gehört, dass Sie Jugendstrafrichter sind. Also vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun haben. Ist das nochmal fordernder vielleicht oder nochmal, vielleicht auch heikler, als mit wirklich Erwachsenen zu tun zu haben als Richter?
Jugendliche und junge Erwachsene sind sicher eine besondere Gruppe, weil man muss sich ja vorstellen, als Jugendlicher ist man noch nicht unter Anführungszeichen ausgewachsen, man ist noch in der Entwicklung. Als Jugendlicher wird man wahrscheinlich viel mehr Sachen ausprobieren, Grenzen erkennen wollen für sich selber als im Erwachsenenbereich. Und es ist auch im Jugendbereich, sieht der Gesetzgeber vor, dass man primär drauf schauen muss, welche Sanktion kann ich setzen, welche Begleitmaßnahmen kann ich setzen, um eben zu verhindern, dass der Jugendliche wieder straffällig wird, während es bei den Erwachsenen auch ein bisschen um diese Abschreckungswirkung nach außen geht. Bei den Jugendlichen steht eher im Vordergrund, wie schaffe ich es, dass der Jugendliche wieder zurück in die Gesellschaft und auf den geraden Weg findet.
Oder die Jüngsten, die Sie sozusagen als Richter vor sich haben, sind dann 14, weil man mit 14 in Österreich strafmündig wird. Es wird immer wieder diskutiert, ob man dieses Alter heruntersetzen kann, aktuell aus aktuellem Anlass. Wie stehen Sie da dazu?
Als Richter und als Jugendstrafrichter vertritt die jetzt die Meinung, dass man als Jugendlicher in der Entwicklung ist und dass man das auch berücksichtigen muss, dass ein junger Mensch da ist. Die Herabsetzung einer Strafmündigkeitsgrenze weiter herunter, da muss man sich schon dann vor Augen halten, wie geht's weiter? Setze ich jetzt die Strafmündigkeitsgrenze auf 13 runter, auf 12? Was mache ich dann mit den Burschen und Mädels, die vielleicht 11 Jahre sind? Für mich ist ein anderer Ansatzpunkt viel wesentlicher, nämlich dass man in die Präventionsarbeit schon vorher geht, schon in den Schulen, in der Schulsozialarbeit, dass man da schon ansetzt und dort auch wirklich auch Kapazitäten reingibt, beispielsweise in die Kinder- und Jugendhilfe, dass da die jungen Leute und die Familie, die oft dahinter steht, auch ordentlich begleitet werden können, dass man da Kapazitäten hat, dass eben gar nicht so weit kommt, dass man dann späterhin straffällig wird. Insofern würde ich diesen Ansatz, den ich gerade geschildert habe, bevorzugen, denn nur jetzt mit der Holzhammer-Methode dann zu sagen, na ja, jetzt gehen wir auf 13, jetzt gehen wir auf 12 runter. Es gibt auch, ich war gerade am Wochenende, habe ich vorgetragen an der Donau-Uni Krems, da waren sehr viele Polizisten auch da, die dann Sachen erzählt hat, wie es teilweise in Wien tatsächlich zugeht, dass da auch schon sehr, sehr junge, auch schon unter 12 Jahren, teilweise mit dem Messer die 14-Jährigen die Handys rauben und dergleichen. Also mein Ansatzpunkt ist schon sehr, sehr, sehr weit herunten und im jungen Alter da die Kapazitäten reinzusetzen, um die Jugendlichen, den Jugendlichen einen strukturierten Tagesablauf vermitteln, gewisse Werte zu vermitteln, die wir ja oft sehen, dass auch im Elternhaus oftmals nicht vermittelt werden an die jungen Leute, weil sie entweder die Eltern auch nicht besser kennen oder oft sind es auch ökonomische Gesichtspunkte, die Eltern zum Arbeiten zwingen und die Kinder dann halt teilweise daheim sind.
Sie haben jetzt Präventionsarbeit angesprochen. Wie sieht denn das ganz konkret aus? Also machen Sie da was oder haben Sie Mitarbeiter und was machen die?
Naja, wir am Gericht kommen natürlich erst relativ spät in diesen Prozess rein, nämlich wann was passiert ist, wann ich eine Anklage habe. Was wir aber schon auch machen, dass wir beispielsweise in die Schulen gehen. Da haben wir ein Team von Richtern, da gibt es ein Projekt, Justiz macht Schule. Da gehen wir Richter in die Schulen rein, stellen da verschiedene Berufe auch vor, weil viele Leute wissen eben nicht, dass es Rechtspfleger zum Beispiel auch gibt oder dass man bei Gericht Lehrberufe auch machen kann, IT-Techniker in den Kanzleien. Da gibt es verschiedene Sachen und in diesen Schuleinsätzen stellen wir einerseits eben diese Berufe vor und deren Voraussetzungen. Auf der anderen Seite stellen wir da aber anonymisiert Fälle vor, die es tatsächlich gibt. Und zu jedem Fall machen wir dann auch einen Topic dazu, sage ich jetzt einmal zum Beispiel, dass es um die Untersuchungshaft geht, wie schnell man da reinkommen kann, was ein bisschen die Voraussetzungen sind. Und in einem zweiten Teil erleben dann die Schülerinnen und Schüler zeitlich versetzt, circa 2 Wochen später tatsächlich die Fälle und sehen eben dann hautnah bei Gericht, wenn jetzt beispielsweise einer aus der Untersuchungshaft vorgeführt wird oder wie das Leben dann tatsächlich bei Gericht ist und wie so eine Verhandlung abläuft und was da alles auf einem zukommt.
Mhm. Das sind dann sozusagen öffentliche Verhandlungen, wo die Schüler zu Gast sein können und sie das anschauen.
Die meisten Verhandlungen bei Gericht, und das ist der Grundsatz, sind ja öffentlich, weil man natürlich die Medienvertreter, die interessierte Bevölkerung ein Interesse und es ist ja zulässig, dass man da zuschaut. Die meisten Verhandlungen sind öffentlich. Es gibt natürlich einzelne Verhandlungen, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen sein kann. Das hat aber meist Gründe dann entweder dem Täterschutz, was im Jugendbereich ist, oder auch dem Opferschutz, wenn es um irgendetwas geht im sittlichen Bereich, irgendwelche Sittlichkeitsdelikte. Da muss man natürlich nicht da coram publicum das Opfer dann als Zeugin aussagen oder als Zeuge aussagen. In solchen Fällen kann der Richter auch völlig berechtigt die Öffentlichkeit ausschließen.
Und wenn Sie sagen, Sie sind mit dann oder Schulklassen sind zu Gast im Gerichtssaal und schauen Sie das an, gibt es da Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern, was ihre ersten Eindrücke oder ihre Eindrücke von diesem Live-Erlebnis dann noch waren im Gericht?
Ja, das ist etwas, auch nach so einem Verhandlungsvormittag, wo die Schülerinnen und Schüler zuschauen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dann auch ein Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Und da erlebe ich immer wieder, oder auch meine Kollegen, wenn man in der Schule ist, weil ist das alles so ein bisschen abstrakt und so, aber wenn man da tatsächlich sieht, naja, jetzt wird einer in Handschellen vorgeführt oder jetzt wird jemand verurteilt oder er muss irgendwelche gemeinnützigen Leistungen oder was auch immer machen, das beeindruckt die Schüler dann schon. Das ist ja die Atmosphäre in einem Gerichtssaal. Wir haben natürlich unterschiedlich große Gerichtssäle, aber wenn man bei uns in den Schwurgerichtssaal reingeht, also das ist schon sehr beeindruckend auch von der Atmosphäre, und das nehmen auch die Schülerinnen und Schüler durchaus mit.
Sie haben vorhin eben gesagt, dass es wichtig ist, dass man den ganzen Menschen quasi in den Blick nimmt und auch berücksichtigt, dass viele noch sehr jung sind. Ich stelle mir das noch schwierig vor. Sie kennen ja, nehme ich an, Sie sehen die zum ersten Mal an Gericht, nehme ich an. Das einzuschätzen, es kann ja sein, dass jemand versucht, Ihnen was vorzumachen. Gibt es da einen Trick oder ist das die Erfahrung, die das ausmacht?
Einerseits hat man natürlich, je länger man in diesem Geschäft unter Anführungszeichen dabei ist, einen gewissen Erfahrungsschatz. Und im Jugendbereich ist auch vorgesehen, dass bei Jugendlichen die Jugendgerichtshilfe sich vorweg den Jugendlichen vorlädt, auch mit den Eltern in aller Regel, und dann gewisse Sachen auch vorweg abklärt. Wer ist gesetzlicher Vertreter? Wo wohnt der Jugendliche? Wie schaut's mit den Einkommensverhältnissen aus? Arbeitet er etwas? Bekommt er Taschengeld? Wie sind die Wohnverhältnisse? Hat er ein eigenes Zimmer oder nicht? Wie sind die gesundheitlichen Verhältnisse? Wie sind die psychischen Verhältnisse? Ist er psychisch irgendwo auffällig? Es wird dadurch leuchtet, gibt schon ein Vorleben sozusagen, war auch schon als Strafunmündiger auffällig. Und es wird dann auch angeschaut, wie steht der Jugendliche zur jetzigen Tat, die angeklagt ist, wie schaut seine Tagesstruktur aus? All diese Dinge werden sehr genau durch die Jugendgerichtshilfe erhoben und auch verschriftlicht. Und da habe ich schon einen gewissen Eindruck, und die Jugendgerichtshelfer und Jugendgerichtshelferinnen sind ja auch die Spezialisten. Am Ende ihres Berichts steht dann auch immer drinnen, was sind jetzt die Schutzfaktoren, die der junge Mensch hat, was sind die Risikofaktoren, an welchen Schrauben sollte man nur drehen. Das ist eine ganz wertvolle Hilfe, die wir Jugendrichter haben, natürlich neben der Arbeit, die Polizei schon erhebt. Die Polizei erhebt natürlich die Hard Facts sozusagen, die sehe ich auch schon. Ich sehe auch, hat die junge Person schon ein strafrechtliches Vorleben. Das sehe ich auch beispielsweise durch die Strafregisterauskunft, die im Akt ist. Das heißt, da habe ich schon ein sehr breites Spektrum, das ich abseits der eigentlichen Tat schon zur Verfügung habe für den Prozess und für die Vorbereitung. Natürlich werde ich das dann auch in der Hauptverhandlung hinterfragen, und manchmal ergibt sich da zwischenzeitlich irgendein anderer Gesichtspunkt. Aber nach all diesen Dingen werde ich den oder die Beschuldigte abklopfen und dann eben schauen, was ist die im Falle eines Schuldspruchs die Tat und schuldangemessene Sanktion und welche Begleitmaßnahmen, und auf die kommt es ja auch sehr oft an, sind einfach wichtig, weil ich da den Beschuldigten in der Bringschuld habe, wenn er irgendwelche Weisungen, die ich ihm auftrage, nicht einhält, oder wenn ich Bewährungshilfe anordne, wenn der junge Bursch oder das junge Mädel sagt, ja, die Bewährungshilfe, und mit der Bewährungshelfer anruft, das interessiert mich nicht, ist über kurz oder lang dann die Sanktion, dass die bedingte Strafnachsicht widerrufen wird, und der junge Mensch dann im schlimmsten Fall ins Gefängnis wandert.
Mhm. Diese Begleitmaßnahmen, was kann das alles sein?
Das muss man sich ein bisschen anschauen und abgestellt auf den Fall. Bewährungshilfe beispielsweise wird immer dann oder sehr oft dann angeordnet, wenn man sieht, der Jugendliche, den muss man an verschiedenen kleinen Rädchen drehen, zum Beispiel, dass ich ihn einmal bringe in eine Ausbildung und dergleichen, die er möglicherweise nicht schafft. Möglicherweise kann er dann parallel dazu nicht mit dem Geld umgehen. Immer da, wo ich ein paar kleine Baustellen habe, wird die Bewährungshilfe durchaus sinnvoll sein. Bei anderen Fällen, beispielsweise bei Aggressionstätern, die ein Aggressionsproblem haben, Körperverletzungsdelikte, schwere Körperverletzungsdelikte, da wird es oftmals sinnvoll sein, dass man vielleicht zusätzlich zur Strafsanktion ein Antigewalttraining anordnet. Entweder im Einzelsetting, das muss man sich ein bisschen anschauen, oder in der Gruppe. Da gibt's tolle Gruppensettings, die der Bewährungshilfefreien Neustadt ausrichtet. Das sind auch immer wieder eine fesche Sache für Suchtgifttäter. Wird man vielleicht öfter schauen, naja, braucht der eine Suchtmitteltherapie, entweder ambulant oder stationär, wie gravierend oder wie weit er im Suchtgiftbereich drinnen ist. Das wäre etwas. Oder für Täterinnen und Täter, die jung sind, haben wir in Linz gemeinsam auch mit einem Grazer Institut entwickelt für junge Personen, die alkoholisiert einen Verkehrsunfall machen und dabei einen Verletzten, Schwerverletzten oder Toten haben, dass wir diese jungen Unfalllenker in die Präventionsarbeit einbindet. Das heißt, dass diese jungen Menschen, nachdem sie einen Verkehrssicherheitskurs gemacht haben, einen Unfallrisikopräventionskurs, dass man diesen Menschen dann beispielsweise auftragt zur gerichtlichen Strafsanktion. Ja, jetzt musst halt einmal für ein Jahr lang jedes Monat in Fahrschulen gehen und dort vor in etwa Gleichaltrigen, darum nehmen wir in das Projekt nur sehr junge Täter, dann einmal erzählen, wie es beispielsweise gegangen ist, wie ein Täter beispielsweise mit seinem besten Freund auf einem Fest ist und dann, wenn es zum Heimfahren ist, machen sie einen Unfall, weil da irgendeine Laterne oder was auch immer im Weg ist und plötzlich ist der beste Freund, mit dem er noch am Fest war, im Rollstuhl. Solche Fälle gibt es und die gehen dann unter die Haut und dieser junge Mensch vor Anfängern, die auch ganz jung sind und eben gerade einen Führerschein machen, erzählt, die sind dann schon öfters mit offenem Mund da und da hört man, wenn man dabei ist und dann und wann war ich schon mal als Zaungast dabei, da kann man wirklich einen Bleistift oder einen Kugelschreiber fallen lassen, weil das die jungen Leute dann schon einmal schnaufen und schon sehr beeindruckt und wenn dann der Täter eben erzählt, was da für Sanktionen dranhängen, nicht nur die Strafsanktion, die dranhängt ja dran, Schmerzensgeldzahlungen und dergleichen hängt dran, wenn man wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls beispielsweise eine unbedingte Freiheitsstrafe bekommt, ist der Job möglicherweise weg, dann kann man wiederum aber dann keine Schadensgutmachung leisten. All diese Dinge, wenn das dann die jungen Leute in die Vorschulen hören von an, denen das tatsächlich passiert ist, da bleibt schon was hängen. Man darf jetzt natürlich nicht glauben, dass da dann jetzt 30, 40 Leute drinnen sind, nie einer von denen betrunken fahren wird. Das wäre eine falsche Erwartungshaltung. Aber es reicht schon, wenn man ein oder zwei dabei hat, der sich dann sagt, hey, na, das ist mir jetzt zu heavy.
Ja, und psychisch muss man das ja auch tragen können, wenn man zum Beispiel für die Querschnittlähmung eines Freundes oder gar den Tod eines Freundes verantwortlich ist. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, denke ich mir.
Ja, das ist schwierig, auch für den einzelnen Täter natürlich, für das Opfer oder die Opferfamilie brauchen wir nicht reden. Ist das natürlich der Super-GAU, aber auch für den Täter ist es oft nicht leicht und wir erleben es auch oft oder oft immer wieder einmal, dass dann Leute, die vom Gericht eine gewisse Anzahl an Fahrschuleinsätzen aufgetragen bekommen haben, dass die dann nachher nur im Projekt drinnen bleiben, freiwillig, und dann nur Zusatzeinsätze machen. Ich habe einmal einen Unfalllenker gefragt, ja, wieso machen Sie das? Und der hat das für mich schlüssig erklärt, ja, das ist ein Teil, da mag ich meinen Fehler, er hat das ein bisschen als Gutmachung an der Gesellschaft irgendwo gesehen, eben um zu verhindern solche alkoholisierten Verkehrsunfälle und ist dann aus diesem Grund dabei geblieben. Das ist da dann auch wieder was beeindruckt und das macht auch was mit dem Täter, der diese Einsätze macht, weil der Täter, die Täterin, muss sie jedes Monat wieder, bevor er in die Vorschulen geht, natürlich in gewisser Weise auch vorbereiten, weil sonst stand macht das auch keiner und wird immer wieder auch daran erinnert, an sein eigenes Fehlverhalten und muss sein eigenes Fehlverhalten auch echt reflektieren. Das ist ganz was anderes, wenn man eine beispielsweise bedingte Strafe, also eine Strafe auf Bewährung bekommt und vorerst unter Anführungszeichen jetzt nicht unmittelbar was spürt, weil man es ja bedingt auf Bewährung bekommen hat, was bei dieser Variante auch was anderes ist. Und das ist ein Projekt, das tatsächlich österreichweit umgesetzt ist und wo wir das Landesgericht gemeinsam mit diesem Grazer Institut 2010 bei einem Wettbewerb eine Kristallwaage der Justiz bekommen haben. Und die Jury hat das damit begründet, das war ein EU-Wettbewerb, dass gesagt haben, dieses Projekt kann man relativ einfach in jedem EU-Staat umsetzen, weil man da in etwa ja gleiche Gesetze hat, was jetzt den Kernbereich betrifft. Eine Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung, eine fahrlässige Körperverletzung gibt es wahrscheinlich überall in der einen oder anderen Ausformung. Und Vorschulen gibt es auch überall, sodass man dieses Projekt tatsächlich auch umsetzen kann. Und das ist eben auch ein Ausfluss der Präventionsarbeit, die unserem Landesgericht und mir im Speziellen wirklich wichtig ist.
Jetzt haben wir es da ja mit Leuten zu tun dann. Also wenn Sie von jemandem erzählen, der das Projekt freiwillig sozusagen auch weiter begleitet, der ist wahrscheinlich einsichtig und macht sowas nicht wieder. Auf der anderen Seite haben Sie wahrscheinlich, gerade wenn Sie die Täterinnen und Täter mit 14 das erste Mal sehen, gibt es vielleicht den einen oder die andere, die Sie dann mit 16 wiedersehen oder mit 17 oder 18 oder immer wieder sie zu Ihnen kommen. Wie geht's Ihnen mit denen und kommt das auch eigentlich oft vor oder sind das Ausnahmefälle?
Ich würde es jetzt gar nicht quantifizieren, kann es nicht prozentmäßig, aber es gibt natürlich einen Anteil an jungen Personen, die kommen einmal sozusagen strafrechtlich und behirnen das dann gleich. Nehmen die Sanktion an, dann funktionieren auch oft die Begleitmaßnahmen bei solchen Ersttätern ziemlich gut. Aber natürlich gibt's auch Fälle, dass Personen immer wieder kommen und dass man die vom 14. Geburtstag weg, sage ich jetzt einmal, bis 21, weil so weit geht die Jugendabteilung sozusagen, mitbegleitet. Ja, es gibt solche Fälle, es gibt immer wieder solche Fälle, muss man auch ganz klar sagen. Manchmal ergibt es sich aber dann auch, dass jemand ein, zwei, drei, viermal verurteilt werden muss. Und auf einmal ist man 18, 19 und es macht Klack. Und man schafft das dann zu erkennen, dass so nicht weitergeht. Manche brauchen halt länger, manche brauchen einmal. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wobei es auch bei diesen Fällen, die man wirklich über lange Zeit begleitet und immer wieder begleitet, habe ich auch einen Fall einmal gehabt von einem Mädchen. Das habe ich wirklich viele Jahre strafrechtlich mitbegleitet habe. Das hat angefangen mit Diebstahlsfakten. Irgendwann sind dann Körperverletzungsfakten dazugekommen, weil es die Burschen gehaut hat. Irgendwann ist dann Suchtgift dazugekommen. Irgendwann ist es eingesperrt worden. Und Jahre später wurde ich dann aber gesettelt irgendwie, hat es dann ein Kind gekriegt, das war bei einer Pflegefamilie und dann hat es aber, das war der Auslöser, hat dann irgendwie alles dran gesetzt, dass wieder das Kind gekriegt hat, dann bei einer Tankstelle gearbeitet, ja, was für einen Richter auch immer ein Alarmsignal sein kann, weil viel Geld dort natürlich ist bei so Tankstellen und oft auch irgendein Bistro dabei ist, wo auch der eine oder andere Stammgast dabei ist. Aber in dem Fall hat es dann zum Beispiel, hat es mehrere Anläufe gebraucht und hat aber dann letztendlich funktioniert.
Das heißt, man darf die Menschen auch nicht abschreiben sozusagen nach der dritten oder vierten Verurteilung, sondern es kann immer noch Klick machen und die verändern wirklich ihr Leben dann auch.
Ja, und manchmal merkt man das auch im Verhalten. Gerade bei dieser jungen Frau, die ich gerade beschrieben habe, wie das erste Mal mit 14 oder 15 vor mir gestanden ist, hat schlicht und ergreifend am Benehmen gemangelt. Das Erste, wo man was gefragt hat, hat sie per Du mit dem Richter geredet. Das war aber jetzt nicht, die hat es nicht besser können. Nicht irgendwo eine Respektlosigkeit, sondern die hat das nie gelernt gehabt, dass es halt auch Autoritäten gibt, dass man auch höflich sein muss, dass man nicht jeden per Du anredet. Aber da ist man halt dann auch als Richter in kleinen Schritten gefordert und mit jedem Folgeprozess ist dann ein Stückchen weitergegangen, wie da am Anfang ein bisschen ansteigend in der Kriminalität, dann ist aber auch wieder die Kurve ein bisschen runtergegangen. Aber das ist was ja wir gerade im Jugendbereich schauen, so ein Anspruch auch ist, eben auf die jungen Leute zu schauen und nicht gleich die jungen Leute abzuschreiben. Natürlich gibt's auch Fälle, wo man nicht umhinkommt, dass man einen Jugendlichen in Haft nimmt, wo die Strafunmündiger schon ein gewisses Vorleben gehabt hat. Aber gerade bei jungen Leuten muss man auch berücksichtigen, dass man einfach Grenzen austesten will, Erfahrungen machen will. Viele von uns haben ja das jetzt nicht in krimineller Natur gemacht, aber jeder wird wahrscheinlich schon mal das eine oder andere ausgetestet haben oder von Müttern verheimlicht haben. Und bei manchen sind es halt relativ harmlose und nicht im strafrechtlichen Bereich angesiedelte Sachen. Bei anderen geht es halt gleich in den strafrechtlichen Bereich rein. Aber das kehrt in gewisser Weise zu einer Entwicklung des Menschen, dass man Grenzen auslotet.
Da kann man nur hoffen, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ich könnte Ihnen noch lange zuhören. Ich finde das sehr spannend, diese Fälle. Leider müssen wir schon langsam zum Schluss kommen und unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, wie die letzte Frage lautet. Die ist nämlich die Frage nach der Inspiration. Was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Mich hat diese Frage zweigeteilt beantworten ein bisschen. Also im Privatbereich ganz klar meine Familie, meine Kinder, Mein Sohn, der jetzt 14 Jahre alt ist, inspiriert mich beim Fußballspielen, bei seinem Ehrgeiz, mit seinem Ehrgeiz, den er da hat. Er spielt auch in einer Mannschaft. Die Tochter inspiriert mich. Die ist die Handwerkerin neben mir. Also da haben wir vor vielen, vielen Jahren ein wirklich wunderschönes und großes Baumhaus gebaut, auch mit Terrasse und Kletterturm und so. Das sind so Sachen, diese Kreativität der Kinder und das Gemeinsame, das ist schon sehr, sehr inspirierend. Mit meiner Frau reise ich sehr gern, gehe gern essen, gehe gern dann und wann einmal auf eine Weinverkostung gepflegt. Das sind alles so Sachen, die mich wirklich inspirieren. Und im beruflichen Umfeld sind's ja, es können mich Beschuldigte genauso inspirieren und überraschen, genauso wie Rechtspraktikantinnen oder Rechtspraktikanten. Heute haben wir gerade im Vormittag ein Hearing gehabt bei Rechtspraktikanten, wo es darum geht, werden die weiter verlängert oder nicht. Da sind ein paar Antworten gewesen, die mich wirklich als Richter dann, wenn man denkt, wow, das ist ein ganz neuer Gesichtspunkt und eröffnet neue Perspektiven. Das ist was sehr, sehr Inspirierendes. Manchmal sind es die Beschuldigten, manchmal sind es die Kollegen, die man hat, wo es darum geht, wieder ein neues Projekt zu entwickeln oder mitzuentwickeln, und man dann brainstormen, wo jeder seine Ideen einbringt. Das sind alles Dinge, für vielleicht zusammengefasst, wie ich alle Menschen, die mir eine neue Perspektive geben, die mich über den Tellerrand blicken lassen. Das sind alles die Menschen in unterschiedlichen Begegnungen, die sehr inspirierend auf mich wirken. Ja.
Lieber Herr Eichinger, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns so viel erzählt haben aus dem, was da ganz in der Nachbarschaft der Elisabethinen passiert, wo man so normalerweise im Alltag gar keinen Einblick gewinnt. Herzlichen Dank.
Dankeschön, das war auch heute für mich wieder auch das sehr inspirierend, muss ich sagen.
Es freut uns.
Schön.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.